wieder anders. Der Johannes R. Becher Podcast mit Christine Eichhorn und Toni Bernhardt.
Ja, hallo, da sind wir wieder. Ich bin Christine Eichhorn und sitze hier mit
Toni Bernhardt. Wir sitzen im K2 der Uni Stuttgart und sind heute bei der Folge Stilpluralismus im Podcast wieder anders, der Johannes R. Becher Podcast.
Ja, genau, Stilpluralismus. Ich glaube, es ist schon aufgefallen, dass Becher ein etwas abwechslungsreicher Schriftsteller ist, wenn ich das mal so formulieren darf. Und ich finde, besonders auffällig ist das halt Ende der 20er Jahre. Wir haben uns ja zuletzt bis 1926 schon vorgearbeitet, als wir den Hochverratsprozess und diesen Roman Le Visite uns angeschaut haben. Und Becher ist jetzt ein kommunistischer Schriftsteller.
Und wird dann ein sozialistischer Schriftsteller werden und war eben einmal ein expressionistischer. Also der spaziert durch sehr viele Epochen, durch sehr viele Stile, auch durch eine lange Zeit von den Nullerjahren bis in die 50er Jahre des 20. Jahrhunderts. Und weil er eben, so kommt mir das vor, sehr auf seine Zeit reagiert, sehr in seiner Zeit lebt, nimmt er immer darauf Bezug und integriert das auch sehr wandlungsfähig in seinem Werk.
Da sagst du was, das finde ich einen sehr guten Punkt, dass Becher eben immer versucht, auf der Höhe der Zeit zu schreiben. Und daraus ergeben sich auch viele von diesen stilistischen und auch inhaltlichen Veränderungen, die wir jetzt schon zum Teil beobachten konnten.
Ja, er macht ja nicht Experimente um der Stilistik willen, sondern befindet sich immer in einem literarischen Kontext.
Ja, genau. Genau. Und wir werden uns heute also wieder aus drei Lyrikbänden Zitate anschauen, die sehr, sehr unterschiedlich sind. Ist die Musik, die wir haben werden, denn auch so unterschiedlich, Toni?
Heute eigentlich gar nicht. Also das Thema der Folge ist Stilpluralismus. Die Hintergrundmusik wird heute eigentlich gar nicht pluralistisch sein, insofern als alle Stücke hinter den Zitaten aus ein und demselben Seil, von ein und derselben Seilbahn gewonnen worden sind. Also es handelt sich hier heute um die kleine Personenseilbahn beim Stutz im Schächental, im Schweizer Kanton Uri, nicht unweit von Altdorf. Das sind Aufnahmen, die ich im Oktober 2021 mit Michel Roth, einem Schweizer Komponisten, der sich auch sehr intensiv mit Seilbahnschwingungen beschäftigt, gemacht habe. Und gerade diese Seilbahn finde ich aber sehr interessant, weil sie selber sehr vielfältig ist, sehr wandlungsfähig und daher heute mal den Versuch, alles aus ein und demselben Seil zu gewinnen.
Naja, die Gedichte stammen ja auch aus ein und derselben Feder, könnte man sagen.
Genau, insofern passt das gut zusammen.
Ja, also das Interessante ist, ich hatte mir das ja mal vor einigen Jahren angeschaut, dass Becher in dieser Zeit, in den 20er Jahren, da stellt er ja sein Schreiben so nach und nach immer auf diese sozialistisch-politischen Themen um. Und der hat in diesem Zeitraum 14 Verlage, für die er veröffentlicht. Das ist heftig.
Das ist heftig. 14 Verlage?
Ja, das ist wirklich Wahnsinn, wo seine Bücher erscheinen. Und das sind also nicht so von heute auf morgen irgendwie gleich die kommunistischen Verlage, wie zum Beispiel der Malik Verlag, ne? So ein klassischer kommunistischer Verlag, sondern das ist wirklich Stückchen für Stückchen. Er war ja auch bei Rowohl zwischendurch und bei Hyperion haben wir ja schon gehört. Also das heißt, das ist so ein langsamer Prozess, wo er also zum Teil noch bei den traditionellen bürgerlichen Verlagen, wenn man so will, und bei den Avantgarde-Verlagen arbeitet und dann so nach und nach sich in eher linke Verlage hineinarbeitet.
Dann würde ich vorschlagen, wir beginnen vielleicht mit einem Beispiel, das sehr avantgardistisch ist. Mhm. Das entspricht ja seiner frühen Schaffensperiode. Was wird das sein?
Also, wir schauen uns jetzt erstmal den Lyrikband Maschinenrhythmen an. Der ist erschienen im Jahr 1926. Und wie der Name schon sagt, geht es hier um avantgardistische Kunst, die auch sehr stark, glaube ich, an der russischen Avantgarde orientiert ist. Aber man kennt es ja auch aus dem italienischen Avantgardismus, ne? Diese Begeisterung für Technik. So, ne? Das sieht man hier drin, deswegen kommt die Maschine vor und das gleichzeitig mit Rhythmen, das ist ja das lyrische Element. Also das ist jetzt ein avantgardistischer Versuch, irgendwie dieses Politische, das er jetzt als Inhalt verwendet, in Dichtung zu gießen. Und daraus hören wir jetzt ein ganz, ganz langes Gedicht. Ich glaube, es hat 12 Seiten, wenn ich es recht im Kopf habe. Ja, wir hören jetzt nur die zweite Hälfte. Das Gedicht heißt Deutsche Ostern und wie gesagt, wir hören nur den zweiten Teil.
Deutsche Ostern 1923. 2. Maschinenzeit. Rettungsanker aufwarfen wir. Menschenvolk einst in die gewitternden Höhen. Gottes Herz war tiefster Ankergrund. Unausmessbare Kräftegruppen, magisch-elektrisch, knäulen sich auf über den Himmeln. Räume durchkrümmen Räume. Lichtschwingen, kristallisch geflügelt, kreiseln sich auf über Lichtschwingen. Raumtiefen aufheulen wie Schallkrater. Immer noch angeln im uralten Gottestümpel die metaphysischen Schmierlinge. Verleichte Fratzen, sie widerspiegeln sich irreflimmernd auf den Moorböden. Brustkörbe, von glühenden Röhrengeflechten durchzweigt, das Herz entgewittert dem umpanzerten Rumpf, ein stählerner Sprühkern. Milliarden reihig, die Stirnen kreidig weiß mit Nummer gefleckt, Maschinenmensch an Maschinenmensch. Nicht mehr Engelsgeschwader, stelzbeinig, Sphären durchkletternd, nun lobpreise ich, noch Gott wohltönend, das Gewimmere der Heiligenchöre. Proletariat, Massenschrei brandgezähnt, eisern geschnäbelter Stoßvogel. Gestaltentürmer bin ich, mit zuckenden Fesselschnüren ankleide ich, Gottesfälscher, euch rings an den elektrisch rieselnden Gelenken, das rinnende Stechauge euch rupfend aus dem Gehirn. Und so ringe ich ab dir, du seelenloser Prachtgötze, das gespenstisch gekegelte Haupt, schwarz-weiß-rotfarben, die schnarrende Flammenzunge dir spaltend und Wortblitze sind, die einschleudere ich in aufgepulverte Schächte. Sprengminen, Grablöcher tupfend, überhüpfend die fieberichte Erde, Schlammtrichter an Schlammtrichter, Totenschädel als Zeichen eingestickt, silbrig auf schwarzen Fahnen, so durchschossen, himmlischen Aufruhr mordend, Mörderrotten zickzack Deutschland. Was aber lehrten die Huren zur Ehre Gottes, verhungernde Niederkartätschen zur Ehre Gottes? Tat. Nachgeschwingt ihr kühn abergläubisch die Lehre, so durchflochtet gelenkig alles Lebendige ihr mit peststinkender Lüge, bis wie an Fäden aufgeknüpft, hilflos zappelnd an der Weltlüge ihr selbst hinkt. Christlich geifernde Würgpuppen, bis psalmsingend zu zerreißen vermochte mit geschliffenem Gebiss Menschenfleisch, das menschliche Raubvieh. Darum, alles Du ist künftig namenlos. Namenlos ist auch dieser Name. Becher Johannes R. Da kauern sie noch, grün geisternd die Bärte, eingeschwärzt in Talare, lallende Leichen, Todesurteile verkündend an den Richtertischen, einbalsamiertes Kaiserfleisch zieht, von der Garde Trauermarsch umtrompetet, vorüber am umflorten Palast, einversenkt im Paradesarg, die Priester schaukelten lüstern, heilpredigend, sich in der Kirche auf den Kanzeln wie in glitzernden Prunkgondeln, wie Fallbeile ihre knöchernen Hände, sah schweben ich am Tage der Einsegnung über den milchzarten Genicken der Kinder, die Betstühle vor dem Altar, Richtblock an Richtblock. 8 Tage lang Marter kitzelten die Schergen mit Begnadigungshoffnungen den Raubmörder, der hockt wie ein Steingewächs, Verwünschungen murmelnd in der armen Sünderzelle. Ein flackernder Sonnenstreif kroch da abends immer über den Boden zum Mauerwinkel, darin lautlos jetzt der blecherne Kübel sich drehte, halb voll mit Seifenwasser. Der Henker befragt, die Gehilfen Branntwein trunken stellten zurecht für die Gerichtsherren die 10 Lehnstühle. Scharlachendes Blut spie aus des gemordeten Hals und blies schreiend hinein, bis auf den Weltgrund, sich wie Schall einer Riesentrompete. Roter Sturm, aus Blutflüssen enthaupteter Rümpfe genährt, rase hin, brenne ein. Pechschwärze gallig aus Wunden triefend, Sturz schwankt, ein menschenschlingender Koloss, von schneidenden Lichtschwungrädern umwellt, das Weltgräuel. reißt ein ihr Lichtböen der Ewigkeit. Schwefelgrell, das ist die Farbe des Zeitendes. Gewittertempel, Sphären erschwebend, erbaut auf Dampfsäulen. O, ihr Donner der Reinigung, die Arme schräg wie Hebelgestänge quer durch den Weltraum gestemmt, aus tausend Mündern Befehle rufend. Schulter, ein glühend Gewölk wie ein Signalmond, ertanzt ihm die Schädelkugel, von Weltraum zu Weltraum stahlgespinstlich gestreckt, sich vergläsernder Zeitleib leiblos, im Unaussinnbaren thront er, der Maschinenbändiger. Zauberische Gitter, Weltenräume durch Gittern sind, geflochten aus X-Strahlen, Zauberformeln, Kraftleuchten hervor, eingeschrieben auf einer unterirdischen Riesenstadt, Flüge gleich sich entfaltenden Mauern. Eines Säufers, feuerdurchwehte Gestalt, das Haupt umhängt mit Ziffernschmuck, Totengesichter an Gespenstern, wie eingekratzt auf Glastafeln. Die Profitgeier geschossgleich, die eisschichtigen Lüfte durchschmettern, Schnatterheulen, schnapp, schnapp. Sturmtrupps pfeilen durch die Straßen, auf, nieder, Sprung, Sprung. Federnd geschleudert, Schienen überhüpfen Lokomotiven, Bälle Funken spritzend, Schnellfeuergeschütze meckern horizontwärts. Deutschlands Heldenjungfrauen plätschern in Lauitzes Seelenschwitzbad. Zeitungsnotiz, unnotiert. Adlerkohle, Bäckerkohle, Bäckerstahl. Buziak, gerade, Auto, Hageda, Hansa, Lloyd, Hochfrequenz. Muldental. Und so kreisen wie Erzkuppen die Himmel über meinem löcherigen Kampfhaupt. Und wie Eisenspäne Schutt umrostet allüberall mich die Vergängnis. Und Gehäufe rings wie Gebirge sind blutnasser Asche und hohler Schatten über das Geländer einer Schwebebrücke gebeugt, sehe ich mir selbst nach, wie ich dahin treibe, in einem Fluss, Arme ringend, schlammgurgelnd, überrudernd, Spülichtstrudel, schillernde Fäulnisblumen umschlüpfen schimmernd mich. Kloaken entspien, Ölflecken, hinab dort, hinab zwischen uferlosen Kain, eingezwängt in Aufruhr schwerender Fabrikstädte zementhäutige Wildnis, Sirenen dröhnen, Schreie wie gischtend, Gebräu, Stimmen gesplittern, nackt grell. O Choral, du der Neuzeit, Maschinenzeit, Maschinenzeit. 3 Jahre schaute ich rückwärts, bis aufwölbte die Vergangenheit sich mir als Spiegel, spiegelnd des Menschen zukünftiges Bild. Auf! So leimten mich fest die Geheimnissüchtigen. Wundergläubig, du steige hinab in die tiefste der kabbalistischen Tiefen, durchforsche das Weltengedärm als mystischer Spulwurm, umknabbere, den Denkern gleich, mit frischem Gewürm durchspickt das Welträtsel den Jahrtausend verkrusteten Schlammkuchen. Aufspülte aber unterirdisch es mitternachts, als ob auseinander es zöge die Böden als Schleusen, uralte Weiber in Schwaden, zahnlose Kröten, zweibeinig, die verhurten ihre stichblättrige Zunge, vor Betrunkenen kniend, unter den Torbögen. Lumpenvolk, Bettlerinnen abgekrümmt wie ein Haken an den Hüften den Rücken. Staubschluckerinnen, nach Speisefetzen schnuppernd im Kehricht. Zigarettenstummelsammler. Kinder, die Gesichter gemalt als rissgrelle Scheiben. Winselnde Köder, schwere Männer beißen irregrinsend sich fest. Und wie ein Heulen ist's von Blöße zu Blöße. Aufblühten zwischen den Schenkeln süßer Nutten in Bündeln die Geldscheine. Taumelnder Tänzerinnen Gekicher, überglitzert, schneesilbern das Schlammorgeln des Abgrunds. Anklappern schon Millionen rädrig auf Vorortgranitpflastern den Morgen die Geschwader der Milchwagen. Kupplerinnen wispern aus Mauerritzen. Goldene Schlitze, Wohlduft umweht. Der Eingang zur Kothölle. Riesenmassensärge. Halb verjauchtes, mit Fusel durchbeizten Rauchwänden umfittichend. Gasflammig überflaumt, die Wartesäle. Ab 3 Uhr morgens geöffnet. Vielfach geteilt, wie in Fächer sah ich dort eines berühmten Spitzels Gesicht, spiegelwangig, Künstliche Augen waren geheftet ihm unter die Fußsohlen. Dichter einschnitzten geisternde Gesänge auf Tischplatten. Satzquadern rechteckig, Worte wie mit dem Lineal gezogen, Sprachklumpen mit elektrischen Feuern durchknetet, stachelkugelig. Anpreist der Postkartenverkäufer mit Schlafleichen beklebte Bankreihen durchwandernd die Vertreibung aus dem Paradies. Zwei Schießbudenmädchen blauhäutig, in sich verschlungen, traumwimmerten. Ihr Husten perlte hin wie blecherner Tropfen.
Das ist ein heftiger Klopper. So lang, das ist ja nur die Hälfte des gesamten Langgedichts. Es trägt den Titel Ostern. Ich habe die ganze Zeit mir gedacht, warum heißt denn das wohl Ostern? Es scheint ja keinen jahreszeitlichen Bezug zu haben, aber wahrscheinlich einen religiösen.
Ja, es kommt zumindest ja im ersten Teil dessen, was wir jetzt gehört haben, auch religiöse Motive vor. Also da kommen Priester vor, die mit knöchrigen Händen irgendwie die Einsegnung über, wie war das, Kinder genicken oder so. Ne? Ich kann es schon gar nicht mehr alles zitieren, diese vielen Sprachbilder. Also ich glaube, das ist wieder, was wir ja schon mal hatten, ein religionskritischer Zugang. Also jetzt wieder dieses Verabschieden von dem eigenen Glauben. Ich sehe es immer so ein bisschen als ein Erschreiben der eigenen Welthaltung, einfach weil das irgendwie doch immer durchdringt, das Becher so, ja, das hat er ja am Anfang sehr stark gemacht, ne, diese ganzen religiösen Gedichte. Und jetzt in dieser kommunistischen Lesart schreibt er sich das irgendwie so von der Seele, damit das irgendwie verschwindet, so fühlt es sich an.
Und es ist ja kein Karfreitagsgedicht, es ist ein Ostergedicht, also mit Auferstehung, mit der Vorstellung von Neubeginn, von Leben verbunden, damit ja auch wieder futuristisch, also auf eine lebendige, schöne, als schön imaginierte Zukunft hin ausgerichtet. Das, glaube ich, kann man auch damit in Verbindung bringen.
Ja, es ist sowieso sehr futuristisch, ne, von seiner gesamten sprachlichen Gestaltung. Und ich glaube, wir haben ja hier auch dieses Thema der Maschinenrhythmen, Maschinenzeit ist ja auch die Überschrift dieses zweiten Teils. Also ich frage mich, ist dieses Positive, dieses Auferstehende, das scheint so ein Ersatzglaube zu sein, der jetzt den Alten ersetzt, der sich überlebt hat. Und der ist aber natürlich gekoppelt an so klassisch kommunistische Motive wie den Roten Sturm, der ja auch vorkommt.
Du hast vorhin auch vom Bilderreichtum gesprochen. Ich glaube, das ist etwas sehr Spezifisches für diesen Text, diese opulente Bilderwelt, die sich hier auftut. Die beginnt ja schon in den einzelnen Wörtern. Also ein Großteil des verwendeten Wortmaterials sind ja eigentlich ungewöhnliche, ungewohnte Wortbildungen, Wortverknüpfungen, Wortnutzungen. Zum Teil auch Wortschöpfungen, das finde ich schon sehr, sehr bezeichnend für diesen Text.
Ja, das ist aber auch nochmal eine Fortsetzung dessen, was er ja in seinen expressionistischen Texten auch schon macht. Ne? Also es ist jetzt nicht neu, sondern ich würde sagen, das ist nochmal einfach ins Exzessive getrieben. Einfach was die Länge betrifft, was die Zahl der Bilder betrifft. Ne? Das ist wirklich nochmal so der Höhepunkt der Sprachneuschöpfungen oder des Arbeitens mit Sprache in dieser Hinsicht.
Also sozusagen Expressionismus zur Potenz.
Ja, genau. Also ich glaube, das haben ja futuristische Zugänge und expressionistische auch gemeinsam. Ne? Das sind jetzt einen thematisch speziellen Zuschnitt. Und es gibt so ein paar Unterschiede, aber ich glaube, das ist ja beides avantgardistische Dichtung, die natürlich versucht, über die Alltagssprache hinauszugehen. Und ich meine, wenn wir jetzt die Aufgabe stellen, fass mal schnell den Inhalt des Gedichtes zusammen, das wird schwierig. Ne?
Das wird schwierig. Ich höre diesem Text so gerne zu, auch wie du ihn liest. Wie liest sich denn dieser Text? Wie ging es dir denn beim Einlesen dieses Textes? Weil da, ohne sich zu versprechen, durchzukommen, auch dem Inhalt irgendwie zu folgen, was ist das für ein Erleben, diesen Text zu lesen?
Es ist vor allem anstrengend, weil man halt so sehr aufpassen muss, dass man wirklich immer das liest, was da drin steht. Es kommen ja zum Teil auch Namen vor von irgendwelchen Firmen, ne, oder von Technik. Da muss man dann überlegen, spricht man die eigentlich richtig aus? Also es ist vor allem eine handwerklich anstrengende Sache. Was jetzt nochmal spannend ist, worüber wir reden müssen, ist diese eine markante Stelle. Namenlos ist auch dieser Name, Becher Johannes R.
Und das ist Teil des Gedichts. Also ja. Das ist schon sehr seltsam. Und eigentlich nicht eine Signatur am Ende, sondern mittendrin eine Gedichtzeile, die zwar typografisch etwas abgehoben ist von den anderen Zeilen, aber Teil des Gedichtes ist. Also er schreibt sich in die Verse ein, seinen eigenen Namen, bringt dann auch diesen Begriff des Namenlosen ins Spiel. Ich musste da wieder an das Alte Testament denken, an den Namen Gottes, den man nicht aussprechen darf. Der Gott, der keinen Namen hat, Jahwe, einerseits auch wieder hochgradig biblisch, alttestamentlich, religiös konnotiert, aber wohl auch was anderes.
Ja, und meine Assoziation ist natürlich auch dieses kommunistische Programm, weil das ja auch eine Massenbewegung ist, ne? Also in gewisser Weise, glaube ich, schreibt er sich ja auch in diese Masse ein. Also ich als Individuum gehe jetzt unter in diesem proletarisch-revolutionären Aufmarsch, der da geschildert wird. Also das Spannende und ja auch Widersprüchliche ist aber, dass er dann sagt, namenlos ist dieser Name und dann wird der Name genannt.
Genannt eben namenlos, genau, das Eingehen in die Masse als Namenloser, aber doch, ich hänge noch ein Kärtchen dran an diesen Namenlosen.
Ja, wobei ich auch nochmal interessant finde, dass er eben dann nicht Johannes R. Becher schreibt, sondern Becher Johannes R. Also wie so in so einem Register, so mit dem Nachnamen zuerst. Ja, also Becher schreibt sich in seine Texte doch oft selber hinein. Das ist hier die Stelle, glaube ich, wo es am alleroffensichtlichsten ist, ne? Also das haben wir ja schon ein paar Mal gehabt, wir werden es auch noch öfter haben. Also ich finde hier taucht halt der Name des Dichters auf. Also da kann man ja schon überlegen, ist das jetzt Autofiktion? Wobei ich mit dem Fiktionsbegriff insofern Schwierigkeiten hätte, als wir gar nicht wissen, was in diesem Text steht. Aber
stimmt, das ist was anderes hier. Es kommt tatsächlich, wie du sagst, ganz oft in Texten der Name Hans vor. Protagonisten heißen ganz oft Hans, aber die heißen nie Hans Becher oder Hans R. Becher gar. Hier ganz korrekt mit dem von ihm verwendeten Namen Johannes R. Becher, der ja auch in Teilen eine Fiktion ist oder eine eigene Entscheidung. Er ist ja geboren als Hans Robert Becher, hat dann eben mit dem Auftritt als Literat in der literarischen Welt dann entschieden, mit ungefähr 18, dass er ab jetzt Johannes R. Becher heißt. Und genau mit diesem Namen schreibt er sich ein. Also sehr viele Facetten von, wie du sagst, Autofiktionalität mit dem großen Fragezeichen hinten dran, Dokumentation, Stellungnahme, vielleicht eben als politische Aktion, Stellungnahme durch Unterschrift, durch Unterzeichnung mit eigenem Namen und eben das Eingehen in die anonyme Masse einer großen Bewegung, für die er Begeisterung empfindet. Mhm.
So, und das ist jetzt eigentlich auch der Becher, wie wir ihn kennen, glaube ich, ne? Also natürlich ein bisschen mit Varianten, aber wir haben ihn so in diesem Gestus schon seit seinem Frühwerk eigentlich erlebt, dass er so diese großen Gesten pflegt und Wortneuschöpfungen macht und irgendwelche großen Dinge heraufbeschwört. Das ist halt jetzt, hat eine politische Färbung jetzt, die vielleicht vorher nicht so da war, aber im Großen und Ganzen kennen wir diese Art von Dichtungsstil. Und jetzt ist das Interessante, dass es schon im Folgejahr darauf, also im Folgejahr gibt es einen Lyrikband, der heißt Die hungrige Stadt, und der beschäftigt sich, wie der Titel sagt oder andeutet, auch mit sozialen Problemen, die eben durchaus für Kommunisten von Interesse sind, aber in einem völlig anderen Sprachstil.
Die Arbeitslosen. Sie stehen in Gruppen an den Straßenecken, die Fäuste fest in dem zerschlissenen Rock, die Mützen in der Stirn, der Regen tropft. Sie stecken tief im Dreck und im Verrecken. In Prachthotels wächst kühn ein Park von Rosen und alles jauchzt, wenn es im Tanz sich dreht. Des Bettlers brüchiger Hut schnappt nach Almosen und mit Gebeten speist die Halsarmee. Der Arbeitslose trollt sich durch die Straße, der Hungerleib schleppt schwer sich wie ein Sack. Die Jazzband hackt, die Autoreihen blasen, von Wolkenkratzern spielt ein Blendlicht-Katarakt. Dort in den Läden zappeln fette Fische, hier türmt sich Haufen Fleischs in roher Pracht. Und hier zum Nachtisch noch als süßer Bissen von frischen Früchten eine ganze Fracht. O Paradies der Reichen, Landschaft der Schlaraffen, ein feister Bauch trägt wohlig sich, es sprüht der Ring am Finger, Wein schäumt aus Karaffen, die Sonne hoch wie Goldorange blüht. Der Arbeitslosenland liegt unterm Brückenbogen in feuchtem Nebeldicht auf nassem Stein. Im Leichenschauhaus sind sie schweigend eingezogen und der Asyle Pest schluckt gierig ihr Gebein. Das Heer der Arbeitslosen wacht im schalen Dämmer, es wacht bei Tag, wacht in der Nacht. Sein Wachsein ist ein Fluch dem Satten und dem Schlemmer. Das Heer der Arbeitslosen wacht. Es wacht heran die Zeit, ein Fieber fegt durchs Land, wie Essen glühen, so brennen Menschenmassen. Ein lauter Wind in alle Fenster schlägt, sie knallen auf, die Flamme prasselt. Fahlwangig ausgezehrt wie eine Leiche steht einer auf dem Platz und spricht. Die Faust geballt, stößt in die Luft, ein Zeichen. Im großen Brand glänzt blutrot das Gesicht. Aus unterirdischen Kellern, eingehüllt in Lumpen, mit nackten Füßen schleifend durch den Kot, Millionen kriechen tagwärts, drohen, wir hungern. Und durchs Radio wispert's, Achtung, Welle rot. Es pfeift Alarm, die Spiegelscheiben splittern, die Züge halten ein auf ihrer Fahrt. Was stampft jetzt durch die Nacht mit eisernen Schritten? Das Heer der Arbeitslosen, auf dem Marsch. Erstarrt stehen die Maschinen, aus vergasten Stollen der Bergreviere schreit ein letzter Schrei. Der Arbeitslosenmarsch, dumpf noch als Donner rollend, er wird zur Sturmlawine dieser Zeit.
Ich musste da zunächst denken an diesen Brief in einer früheren Folge. Es geht darum, dass er in einem Brief mit Eva Herrmann, mit der er ja eine Beziehung angebahnt hat, schreibt, eigentlich dürfen wir nicht in Urlaub fahren, denn es gibt so viele Leute, die sich keinen Urlaub leisten können. Und das ist in einem privaten Kontext geäußert und hier, das war, glaube ich, Anfang der 20er Jahre, 23, wenn ich das richtig erinnere, und hier 1927 in einem Gedicht, das an die Öffentlichkeit gerichtet wird, dieses ja, engagiert sozialistische, kommunistische Gedicht.
Genau, also da sieht man ja jetzt hier ein Thema, ne, das wahrscheinlich auch einfach zeittypisch ist für die späten 20er Jahre. Ne, jetzt gibt es Arbeitslose und damit gibt es nochmal eine ganz andere Form von sozialem Leid. Die 23 in dem Brief, den du erwähnt hast, schildert das ja auch schon so. Da gibt es die Leute im Ruhrgebiet, die dann irgendwie nie das Licht der Sonne sehen und so weiter. Aber jetzt eben durch die Arbeitslosigkeit nochmal eine ganz andere soziale Not. Und hier wird ja so eine Art Heer der Arbeitslosen, wie es auch heißt, geschildert, die jetzt eigentlich aufstehen. Deswegen gibt es dann diesen Einzelnen, der irgendwie die Faust in die Luft streckt. Das ist wahrscheinlich so der Anführer des Aufstands, irgendwie, der dann irgendwie das Proletariat irgendwie zur Revolution führt, dass es eben sich aus seiner Unterdrückung befreit und aus seiner Notsituation.
Ich finde, das ist auch ein sehr bezeichnendes Stimmungsbild für die späteren 20er Jahre im Zuge der oder nach der Destabilisierung durch die Wirtschaftskrise. Diese sehr großen sozialen Umbrüche, vor allem in Städten, wenn man sich irgendwie Literatur dieser Zeit anschaut, auch in der neuen Sachlichkeit, die in dieser Zeit sich entwickelt, das soziale Thema, die soziale Frage spielt eine wichtige Rolle. Arbeitslosigkeit, Verarmung von bürgerlichen, von adligen Schichten. Also diese geschockte Gesellschaft durch wirtschaftlichen, durch sozialen Abstieg.
Genau, also das ist das Thema und damit haben wir so einen ganz klaren, so eine ganz klare Formulierung von sozialem Bewusstsein. Wie ist es denn mit dem Stil des Gedichtes?
Das ist ganz anders als die Maschinenrhythmen vorher. Ja. Ist ja auch eine andere Zeit, aber...
Ja, ein Jahr später.
Nur.
Ja, genau, ja, das stimmt. Genau das ist ja eben. Der Punkt.
Man denkt immer an die Nuller- oder Zehnerjahre, an Futurismus, an Marinetti. Da ist man ja im frühen 20. Jahrhundert. Ein Jahr später, also das ist irre. Weil das ist verständlich, das ist einfach gewissermaßen, fast einfache Sprache. Es scheint sich ja wohl eben an viele Menschen zu richten, und es scheint ihm hier plötzlich wichtig zu sein, dass er verstanden wird, dass der Text verstanden wird. Das ist überhaupt nicht der Fall bei Ostern.
Genau, genau. Und das finde ich eben so markant, dass er hier so innerhalb kürzester Zeit so einen ganz klaren Schwenk macht. Die Themen bleiben im Großen und Ganzen die gleichen. Also es ist weiterhin diese kommunistische Botschaft. Kann man jetzt im Detail nochmal unterscheiden. Es gibt aber auch hier einen religionskritischen Passus am Anfang, ne, dass irgendwie die Religion irgendwie die Arbeiter ruhig stellt und so, dass die irgendwie mit ihrem Los so sich zufrieden geben. Also dieses Motiv taucht auf. Aber gleichzeitig schwenkt er jetzt halt in so eine eher neusachliche Linie ein. Becher war übrigens auch Mitglied der Gruppe 25, nur so nebenbei. Ne? Mhm. Also vielleicht noch ganz interessant als Kontext. Und also das heißt, er probiert sozusagen herum, welche Art von ästhetischer Ausdrucksform ist die richtige für diesen dichterischen Inhalt, den ich jetzt habe.
Das gibt eigentlich dem Thema Stilpluralismus wieder eine neue Facette. Bei Stilpluralismus würde man ja zunächst an eine Entwicklung in der Zeit, in einer langen Zeit denken. Hier geschieht alles sehr fast gleichzeitig, also Stilpluralismus in Gleichzeitigkeit, könnte man fast sagen.
Genau, das ist, finde ich, spannend. Und vielleicht wollen wir uns einfach noch ein zweites Gedicht aus diesem Band anhören, um auch mal so einen Eindruck zu kriegen, dass, wie die so alle sind. Das wäre das Gedicht Stein.
Stein. Ich spielte gern, war ein verspieltes Kind. Und jede Nacht kam ein gewaltiger Wind, der brachte Ernten goldener Früchte ein. All diese Früchte waren mein. Die Mutter war schon tot, sie starb sehr früh, sie nahm mich eines Tags vom Knie und legte sich zum Sterben hin. Die Augen glasig, unten hing das Kinn. Wo Waldheim liegt? Es liegt klein in der Welt, ein Hungernest, Feld rings und Feld. Das Feld gehört dem Herrn von Egloffstein. Dort ging der Vater hin, ja aus, ja ein. Der Lohn? Ach Gott, im goldenen Lamm, da gab es Schnaps, und Schnaps macht satt und warm. Die Nachbarn schimpften, ein versoffenes Schwein. Mit 15 wurde ich schon nicht mehr satt. Der Vater sprach, Mensch Hannes, wat willst du hier? Such Arbeit in der Stadt. Die Stadt. Er streckt die Hand mir hin und ich schlag ein. So kam ich in die große Hungerstadt. Ein lustig Volk saß da und aß sich tüchtig satt. Volk? Nein. Sie waren bunt geschminkt und trugen Frack. Ein Ackersknecht wie ich kommt nicht herein. Sie aßen saftig Fleisch und tranken Wein. Ich suchte Arbeit mir. Wer stellt mich ein? Bin ich zu dünn, zu dick, zu groß, zu klein? So zieht sich's hin und her. 3 Monate, 5 Monate, ach, noch mehr. Oft habe ich mir gedacht, wie ist es möglich, dass ein Mensch noch lacht? Das hat der Hunger wohl aus mir gemacht. Ich irrte frierend durch die Nacht, es froren Menschen, auch zu zweit. Ich fror allein. Ich hatte Arbeit, las mein erstes Buch. Ich hatte auch Besuch und eines Tags, es wird jetzt 10 Jahre her sein, waren wir zu zweit. Spätabends komme ich nach Haus, todmüd. Viel Hunger gab's. Es war das alte Lied. Und wollten doch so gerne glücklich sein. Nun fror ich auch zu zweit. Mein Weib wird krank. Ich lauf zum Arzt. Ich stellt ihn mir so vor, ein Mann mit Bart, der freundlich sich mit jedem unterhält. Er hält die Hand auf, weit, zuerst das Geld, drückt gleich die Türe zu. Schad, gute Nacht. Da schlug ich Krach. Ich merkte bald, man kommt damit nicht weit. Am besten ist's, man hält das Maul und schweigt. Mein Weib starb bald. Wir hatten noch kein Kind. Ich armer Hund, ich heulte mich fast blind. Sperr auf den Mund. Schreien, nur schreien. Soll das Leben sein? Es wird wohl so sein. Es wurde hart in mir. Ich wurde Stein. Ich lebe in der großen Hungerstadt. Oft gehe ich den Kanal entlang. Die Stadt, sie spiegelt sich darin im Sonnenschein. Springe ich hinein? Ich sag mir nein. Ich bin aus Stein. Ich lebe in der großen Hungerstadt, die schier kein Ende hat. Was schluck ich nicht in mich hinein? Denn würd ich schreien, die Steine würden schreien. Ich lebe in der großen Hungerstadt. Was ist ein Stein? Ein Stein wird satt von der Luft, die voll ist von Geruch. Ein Stein ist nackt. Er braucht als Kleid kein Tuch. Vielleicht hebt dieser Stein sich einmal auf. Von vielen Steinen wird sein harter Hauf. Stein, 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 Stein an Stein. Es bricht ein ganzer Berg herein. Wann wird es sein?
Dieses Gedicht ist ganz anders als das vorige, zwar aus dem gleichen Band. Hier wird es sehr individuell, also es geht um ein Einzelschicksal, um die Geschichte dieses Ichs hier, dieses lyrischen Ichs, wenn man so will. Gleichnishaft wird exemplarisch etwas erzählt am Beispiel der eigenen Erfahrungen.
Ja, das ist also ein Rollengedicht. Ne? Also wie wir das so schön sagen, literaturwissenschaftlich, hier haben wir also nicht der Autor, der spricht, sondern es spricht eine Figur und das ist ein Arbeiter aus einem kleinen Dorf, ne? Aus einer sehr armen Familie, der mit 15 schon nicht mehr ernährt werden konnte von seinen Eltern und sich deswegen Arbeit gesucht hat. Und dann kommt er eben in die Stadt und es wird eigentlich immer alles nur noch schlimmer. Ne? Also er hat Schwierigkeiten, Arbeit zu finden, dann wird seine Frau krank, er kann sich keinen Arzt leisten, die Frau stirbt. Also das ist alles ganz, ganz schlimm.
Weil Rollengedicht sagst, ich glaube, das passt ja sehr gut, auch weil es irgendwie erinnert es mich ein bisschen auch an Brecht. Es hat so irgendwie etwas von einer Moritat. Es ist auch leicht singbar, es ist leicht merkbar, es ist so gleichnishaft und plätschert so locker dahin in einer sehr knappen, einfachen, eindringlichen Sprache.
Ja, auch in einer sehr metrisch geordneten, immer mit diesem Reim, ne? Also das ist auch nochmal, also das Gedicht eben, die Arbeitslosen, war ja auch schon metrisch geordneter und verständlicher, aber ich finde, hier kommt es nochmal, wie du sagst, so ein Singsang, das hat nochmal so ein viel rhythmischeren, viel klanglicher geordnet, es fühlt sich irgendwie noch viel mehr so Gedicht- oder Liedartig an, also man könnte wahrscheinlich da auch eine Musik drunter legen. Also jetzt eine, wo man singen kann. Ne? Mhm. Und ich glaube, das wäre durchaus möglich. Und am Ende geht es aber auf dieses Stein an Stein. Also das ist ja einmal das Motiv ist ja, er wird hart innerlich. Ja? Gleichzeitig ist es aber auch dann die Steine, die sich am Ende sammeln und die so den Aufstand proben. Ne? Wie lange dauert das noch, bis so viele Steine zusammenkommen, dass das System gekippt wird? Das wird ja so angedeutet.
Ich hätte das, ja, das so kann man es auch sehen. Finde ich sehr schlüssig. Ich hätte es eher als fast schon wie Sprachlosigkeit oder er weiß am irgendwo spricht doch auch Verzweiflung aus diesem Gedicht und eigentlich weiß er am Ende nicht mehr wie aus wo ein und dann wird es so zu einem Stammeln, zu einem, ja, er verliert die Sprache, er kann immer nur Stein, Stein, Stein sagen, diese Monotonie in einer Art Sprachverlust. Aber zugleich ist es ein Sammeln einzelner Steine, die dann eine Mauer bilden, die dann eine große Masse bilden. Also dieses Bild ist da sicher auch, klingt an.
Ja, und ist dir aufgefallen, wie das Ich heißt? Welchen Namen? Hast du das noch im Kopf?
Nein.
Hannes.
Ah ja, stimmt. Das habe ich irgendwie überhört. Ja, Hannes, da sind wir wieder beim Hannes.
Hans, ja, Hannes, also ne, es ist interessant, Hannes, dass er diesen Namen nun ausgerechnet wählt.
Hannes.
Es ist schon wieder eine Variante des eigenen Vornamens.
Ja, also auch hier ist er, schreibt er sich ein.
Genau, er schreibt sich ein. Und das ist jetzt umso markanter, als dieses Gedicht ein bisschen wandert. Es ist nämlich so, wir werden jetzt gleich uns den dritten Lyrikband anschauen, den wir heute uns angucken. Und da ist dieses Gedicht auch drin. Das merken wir uns jetzt mal, weil wir hören jetzt gleich mal in diesen Lyrikband rein. Und dann können wir hinterher drüber reden, wie das, was da passiert, wenn dieses Gedicht mit den anderen Gedichten zusammensteht. Also hier in der hungrigen Stadt ist es ja so, das sind soziale Bewusstheitsgedichte. Ne? Und da passt das rein als ein Fallbeispiel. So, so weit, so gut. Jetzt hat er aber ein Jahr darauf, wiederum nur ein Jahr Abstand, kommt der Lyrikband im Schatten der Berge und der ist jetzt sehr viel subjektiver. Vielleicht sollten wir da auch mal kurz reinhören.
Meine Kindheit. 1. Ich hatte rote Backen, war ein Bürschlein kugelrund. Um das Haus sang ein blühender Garten, auf dem Balkon hingen Lampione bunt. Ich sammelte Käfer und Marken, doch lieber habe ich geschleckt. Ich vertauschte das Markenalbum gegen Süßholz und Bärendreck. Mit dem Stock schlug zu den biblischen Sprüchen den Takt Herr Pfarrer Goll. Mit Heften und Büchern stopften wir die Hosen uns voll. Den Trompeter von Vionville hörte nachts in der Ferne ich blasen. Dann auf einmal wurde es still, wie Meer wogte stürmisch der Rasen. Ich träumte von Schiffen, die gingen geflügelt über das Meer. Die Sonne, Glocke aus Feuer, läutete tief im Meer. Von Rotkäppchen und den Schafen, den Sieben, hat erzählt die Mutter mir oft. War ich krank, ist sie wach geblieben. Erwachte ich unverhofft, sah ich, wie sie weinte. Die Hände faltete sie vor das Gesicht. Mir war, als wehten die Wände und alle Fenster öffneten sich. Leis tönte die Kommode, es tönten Stuhl und Tür. Die Großmutter, die Tote, spielte Klavier. 2. Mein Vater war Staatsanwalt. Oft stand er auf morgens frühe. Warum steht nur auf der Vater so bald? Das Leben ist Sorgen und Mühe, sagte oft die Mutter. Ich dachte jetzt, 5 Uhr früh, an ihr Wort. Ich glaubte es nicht, ich lachte. Der Vater ging schweigend fort. Mittags kommt der Vater nach Haus. Er trägt Zylinder und Frack. Er legt auf den Schreibtisch feierlich einen großen, unheimlichen Akt. Vater, sagte die Mutter, wie war's denn? Na, wie Hinrichtungen eben sind. Der Vater nahm die Mutter beiseite. Psst, ruhig, nicht vor dem Kind. Der Vater hat den Braten zerteilt. Der Braten schmeckte ihm gut. Ich sah in seiner Hand ein Beil. Seine Augen standen voll Blut. Satt stand er auf. Wie steht's, Hans, mit den Schulaufgaben? Viele haben gemordet wohl, dachte ich, weil sie gehungert haben. Hör eine Glocke, die gellt Sturm. Es kommt ein Gewitter. Der Hunger kam in die Welt, die Mauern wuchsen und Gitter. O Träume der Kindheit, Spiele auf Plätzen und lustig Geschrei. Wie die Blüten, die nachts zerfielen, traf mich ein Frost. Vorbei.
Das ist ein ganz anderes Ich, das hier agiert. Mein Vater war Staatsanwalt. Im anderen Gedicht war der Vater ein Säufer.
Oder ein armer Mann, ja.
Oder ein armer Mann. Eben das Gasthaus spielt dort eine Rolle. Und ja, zwei verschiedene Kontexte, familiär, sozial, aber der gleiche Band. Und die Gedichte stehen nebeneinander. Und du hast versprochen, jetzt das Rätsel mit dem wandernden Gedicht aufzulösen.
Ja, was heißt das Rätsel mit dem wandernden Gedicht? Also zunächst mal dieses Meine Kindheit, ne, das hört sich halt so super autobiografisch an. Und gerade wenn wir diese Motive nehmen, mein Vater war Staatsanwalt und dann, was hatten wir denn jetzt mit der Hinrichtung, das Motiv? Das sind ja alles Motive, die kommen in diesen autobiografisch inspirierten Texten von Becher immer wieder vor. Wir werden noch über Abschied sprechen, aber wir hatten es schon in Levisite. Ne, da kommt die Hinrichtung vor und da kommt auch dieser Gedanke vor, der hier wieder auftaucht. Ja, wahrscheinlich sind das nur Leute, die gehungert haben. Die sind deswegen zum Mörder geworden. Also eigentlich ist es ein Unrechtsregime, das der Vater da umsetzt. Das hatten wir schon mal. Das heißt, letzten Endes ist das hier wieder dieser Motivkreis, den Becher eben auch in, dann später in dem autobiografischen Roman aufnimmt. Und insofern könnte man hier eher überlegen, ob dieses Ich eher so ein sehr beim Autor nahes Ich ist. Also ist das so eine Art Kindheitserinnerung? Authentisch will ich nicht sagen, weil man darf das nicht alles glauben, aber ich glaube, es wird schon so inszeniert, ne? Also das ist jetzt irgendwie ein subjektives Gedicht über meine Kindheit. Und wenn das dann plötzlich neben so einem Rollengedicht wie Stein steht, dann ist es halt interessant, weil man dann überlegt, wie verhalten sich diese Ichs zueinander eigentlich?
Mhm. Sie haben Gemeinsamkeiten oder er schreibt ihnen Gemeinsamkeiten zu. So, glaube ich, könnte man das lesen. und dass ich in meine Kindheit, das in umsorgter, bürgerlicher Umgebung aufwächst, steht gleichberechtigt neben einem Ich, das eine ganz andere Erfahrung macht, das eben in sehr armen Verhältnissen aufwächst und dann eben zum Überleben in die Stadt zieht, dort ein schweres Leben hat. Zwei Individuen, zwei Steine vielleicht, aber eben zwei Individuen, die Teil einer Bewegung, einer Masse werden.
Aha. Ja, und dann ist aber der Witz natürlich noch, dass dieser Protagonist in Stein Johannes heißt. Dann heißt, haben wir wieder einen Verweis auf den Autor. Also das ist irgendwie so ein Spiel mit den Motiven aus dem eigenen Leben. Also er schafft hier eine Biografie, die definitiv nicht seine ist, nimmt aber einen Namen, der an seinen erinnert und stellt das dann in den Kontext von Gedichten, die sehr viel stärker mit seiner Biografie zusammenhängen, womit man sich ja die Frage stellt, naja, also sinniert er sich da in diese Arbeiterfigur hinein? Also wie genau verhält sich das zueinander? Also ich finde das hochspannend, diese Fragen zu durchdenken, was mit diesem eigentlich ursprünglichen Rollengedicht passiert. Also ist das dann eine Rolle, die Becher sich dann selber plötzlich so auf den Leib schreibt? Also das ist irgendwie ganz spannend, weil es auch Kontexte gibt. Also in Abschied ist es ja so, dass der Vater dann irgendwie aus so einer armen Familie kommt. Also das ist die Frage, ist es nicht irgendwie, sieht er sich nicht irgendwo dann doch selbst in diesem armen Arbeiter, obwohl er nicht aus dieser Klasse kommt? Aber so eine Hinbewegung dazu, die macht er dichterisch sehr, sehr stark, weil er irgendwie sagen muss, ja, ich gehöre dazu, ich verschwinde in der Masse. Ne? Der Name Becher Johannes, er wird hier verschwinden, der geht auf in dieser proletarischen Masse. Also das sind interessante Überlegungen, die man da anstellen kann.
Und eigentlich konsequenterweise müsste man dann meine Kindheit auch als Rollengedicht sehen oder könnte man als Rollengedicht sehen. Und dann ist das einfach eine andere Rolle. Mein Vater war Staatsanwalt. Seine Rolle.
Genau, ja. Und das ist dann interessant vor dem Hintergrund, dass dieser Lyrikband von 1927, Die hungrige Stadt, also der mit den ganzen sozialbewussten Gedichten, der hat eine zweite Auflage, auch 28, wo er erweitert wurde. Und darum wiederum hat Becher einige Gedichte aus dem Schatten der Berge, unter anderem Meine Kindheit, aufgenommen. Das heißt, diese Lyrikbände gehen so ineinander über.
Also wieder wandernde Gedichte.
Wir sind wandernde Gedichte. Also ich finde, das ist ein schönes Beispiel, wo man schon mal sehen kann, wie Becher auch mit seinen Gedichten arbeitet. Also der baut die immer wieder in neue Kontexte ein. Und das ist eigentlich auch nochmal interessant, praktisch nicht untersucht, wie die Gedichte ihre Bedeutung verändern durch den Kontext, in den sie gestellt werden.
Eine spezielle Form der Collage-Technik sozusagen mit eigenen Texten. Von Collage spricht man üblicherweise ja nur dann, wenn man eben Fremdes integriert in eigene Texte. Hier werden eigene Texte mit neuen eigenen Texten collagiert und neu gruppiert, woraus was Neues Ganzes entsteht.
Ja, das kann man ja auch über diese Motivbausteine sagen, die uns jetzt schon immer wieder begegnen. Der Staatsanwalt, Vater, die Hinrichtung und so weiter. Das sind noch ein paar andere. Also, dass er immer wieder dieselben Handlungselemente nimmt und neu zusammenbaut.
Als nächstes hören wir das Titelgedicht aus diesem Band, Im Schatten der Berge, das ja auch wieder mit einem Ich in einer bestimmten, hier geografischen, in einem geografischen Kontext spielt.
Im Schatten der Berge. Im Schatten der Berge bin ich geboren. Die Berge brachten uns Sonne und Wind. Ich irrte durch die Straßen der Stadt wie verloren. Wie hoch wohl die Berge sind. Ich dachte in der Schule beim Einmaleins, Gott heißt es, kann Berge versetzen, und träumte nachts, es kommt das Gestein, es kommen die Wälder und Gletscher. Sie wälzen sich über mich, mächtige Flut, es ist um uns alle geschehen. Ich schrie aus dem Schlaf, o einmal nur auf den Gipfeln der Berge stehen. Ich bin auf den Gipfeln der Berge gestanden, im Nebel gespensterte schwarz ein Kreuz, sofern in Scharen die Berge wandern, ich pflückte Enzian und Edelweiß. Dort stand ich, die Sonne im Angesicht, versunken war ich nackt in einem Ozean aus gläsernem Licht, im Schatten der Berge lag tief die Stadt. Zur Stadt bin ich wieder herabgestiegen, in den Straßen lief ich, schief mich und krumm, frei konnten die Berge am Himmel fliegen, und ich kroch im Staub. Warum nur? Warum? Es kamen auch Zeiten, die Berge brüllten, Wolken überschwemmten die Erde mit Schlamm. Glocken läuten, die Bäche die Wilden, stürzen reißende Tiere heran. Schlugen auf wir wieder die Augen, wie friedlich lagen die Berge da. Auf dem Marktplatz saßen vor den Schenken die Bauern, ob alles ein Traum nur gewesen war. Die Sterne ziehen herauf, ein Regen aus Gold. Es ist ein Schein, darin sich schlafend die Häuser bewegen. Mond atmet durch die Mauern herein. Im Schatten der Berge bin ich geboren, in Städten, den Fremden, wurde ich groß. Ich bin auf den Gipfeln der Berge gestanden, der Schatten der Berge lässt nimmer mich los. Vom Holz der Wälder blieb in mir ein Duft, der mich den Müden berauscht. Ein großes Schwingen ist in der Luft, wenn du nachts in das Dunkel schaust. Der Schatten der Berge, der Dunkle, der Kühle, geht, wo ich auch gehe, schweigend mit mir. Es donnern die Berge in ihren Tiefen, als ob dort verborgen eine Trommel sich rührt.
Mir persönlich gefällt dieses Gedicht sehr gut. Ich mochte das schon bei den Aufnahmen sehr. Es ist ja München, die Stadt München steht dahinter. Und von München aus sieht man die Berge. Berge mag ich auch persönlich sehr gern. Das ist ja eigentlich fast Naturlyrik, dieses Gedicht oder Teile davon. Also es wird der Wald thematisiert, das Aussehen der Berge. Das ist keine soziale Frage, die hier reflektiert wird, sondern eher eine landschaftsmäßige, eine stimmungsmäßige. Wie steht das in diesem Zusammenhang dieses Bandes? Oder hat das eine besondere Rolle?
Das ist interessant, es ist ja das Titelgedicht. Ne? Also das heißt, irgendwie könnte man davon ausgehen, dass es also das wichtigste Gedicht dieses Bandes ist. Mir gefällt es auch, und zwar deshalb, weil es irgendwie so abstrakt bleibt. Ja? Also man kann natürlich überlegen, wo sind die biografischen Bezüge. Man kann auch überlegen, ob diese Trommel, die sich rührt, oder ja, ob das irgendwie auch so ein bisschen der kommende Aufstand des Proletariats ist. Aber das wird halt hier nicht gesagt. Und das ist das, was das Gedicht, glaube ich, so interessant macht, ist, dass es eben nur so antippt. Und dann kann man sich auch fragen, die Berge, der Schatten der Berge, der geht immer mit mir. Also nehme ich die Heimat immer mit, wo ich hingehe. Aber was bedeutet dann eigentlich die Heimat? Ist die dann verbunden mit der eigenen Klassenherkunft? Ist ja wichtig in den anderen Texten. Oder ist das eher eine geografische Konstante? Also das hat viel, viel mehr Interpretationsspielraum.
Das Thema heute ist ja Stilpluralismus. Mir scheint, dass dieser Text einen spezifischen anderen Stil wieder sichtbar macht im Vergleich zu den anderen. Wie würdest du den definieren oder umschreiben?
Also das finde ich schwierig. Ich finde halt, also diese Texte aus dem Schatten der Berge sind eigentlich alle sehr viel subjektiver. Also es gibt immer ein lyrisches Ich, von dem man irgendwie sagen kann, das hat mit Becher relativ viel gemein. Also mit der Identifikation ist immer so eine Frage. Aber es gibt so Kernmotive, wo man sagen kann, das könnte auch der Autor sein, der hier spricht. Oder es könnte darauf angelegt sein, dass man das so liest. Und das finde ich interessant, weil das eben nochmal einen Kontrast bildet zu diesen sehr sozialkritischen Texten. Ne? Also das ist jetzt wieder irgendwie Auseinandersetzung mit der eigenen Herkunft, mit der eigenen Biografie, mit München oder eben der Umgebung von München, was Becher ja dann auch gerne macht ab jetzt.
Dann wäre sozusagen die Betonung des Individuellen oder die Herausarbeitung eines individuellen Ich ein Merkmal dieser Stilistik, ein anderes Merkmal, ganz krass, wenn wir wieder auf das erste Gedicht zu sprechen kommen, Ostern, dieses futuristische, maschinenästhetische, expressionistische, noch nicht neusachliche, aber auf jeden Fall eben expressionistische, futuristische Gedicht, Ostern, das eben die in ja auch unter der Frage eben des Verstandenwerdens oder Verstandenwollenwerdens, des Verstandenwerdenwollens eine wichtige Rolle spielt.
Ja, also was interessant ist ja an diesen drei Gedichtbänden, aus denen wir jetzt Auszüge gehört haben, ist ja, die kommen in relativ kurzer Folge, 26, 27, 28. Und Becher sucht also hier nach neuen Ausdrucksweisen, ich glaube, das kann man so sagen. Aber es ist bewundernswert eigentlich, dass er das auch schafft, dass er sie findet. Also ich finde, all diese Gedichte funktionieren. Also es sind keine schlechten Gedichte. Also Becher hat auch noch schlechte Gedichte geschrieben, wir werden auch noch einige davon hören. Aber ich finde, die sind keine schlechten Gedichte, sondern die sind alle auf ihre Weise irgendwie reizvoll. Und dass er in so kurzer Zeit irgendwie total das Register wechselt. Also ich weiß nicht, wie viele Lyriker es gibt, die das so in ihrer Biografie haben. Ich weiß nicht, ob dir welche einfallen. Also es ist schwierig, glaube ich.
Ja. Ja, da wäre man wieder beim Stilpluralismus in der Gleichzeitigkeit. Also, dass in so kurzer Zeit so viele Stilistiken er ausprobiert, erprobt, dass sie ihm gelingen, wie du sagst. Und das würde ich auf jeden Fall auch bestätigen. Und gerade unter literarischem Gesichtspunkt ist eben die Stilistik ein wichtiges Moment in der Beschreibung, in der Erfassung, im Verständnis eines literarischen Werks. Das war jetzt ein richtig spannendes Thema, finde ich. Das macht Spaß, über diese Stilistik bei Becher nachzudenken.
Und es gibt uns auch nochmal einen schönen Blick eben auf ihn als Dichter und auf die Vielseitigkeit. Wir haben jetzt doch sehr viel auch vom Biografischen her argumentiert, was ja auch interessant ist, aber man sieht hier an der Stelle schön einfach, wie viele Register er dichterisch einfach drauf hat und wie er dann eben auch arbeitet. Dass er sich eben bestimmte Techniken abschaut aus anderen Traditionen oder dass er bestimmte Motivbausteine immer woanders hinschiebt. Also er arbeitet sehr viel mit dem Material.
Ich glaube, an der Stelle können wir uns wieder verabschieden für heute.
Ja, das machen wir. Und wir werden uns dann wieder hören in der nächsten Folge. Bis dahin verbleiben wir hier, Christine Eichhorn und
Toni Bernhardt, und freuen uns auf das Wiederhören nächste Woche.
Ja, bis dann.
Das war Wieder anders, der Johannes R. Becher Podcast mit Christine Eichhorn und Toni Bernhardt.